Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Ma? Die Trennung von Sebastian Kehl und Borussia Dortmund nach 24 Jahren.
Welcome back, Krögi, muss man an der Stelle einmal sagen.
Ja, hallo.
Ja, erstes Video zurück aus dem Urlaub. Sebastian Kehl ist nach insgesamt 24 Jahren im Verein als Spieler, als Leiter der Lizenzspielerabteilung und zuletzt Sportdirektor nicht mehr länger ein Teil von Borussia Dortmund. Und 24 Jahre sind natürlich einfach erstmal eine brutal lange Zeit. Und man darf nicht vergessen, alles ging los mit einem gebrochenen Wort gegenüber des FC Bayern München.
Ja,
also wirklich, Sebastian Kehl, eine Dortmund-Ikone durch und durch, auch wenn dieser letzte Job vielleicht dann nicht sein Meisterstück war.
Ja, aber es ist trotzdem eine Ära, die da auf jeden Fall zu Ende geht, weil es war ja auch eine sehr erfolgreiche Zeit, vor allem natürlich als Spieler, beziehungsweise als Spieler ja alles miterlebt. Ne?
Dreifacher deutscher Meister, hat
mich erstmal Meister, genau, erstmal Meister also, als junger Spieler, dann fast bankrott.
Ja.
Und dann nochmal wieder zweimal Meister geworden als Spieler und ja auch als Funktionär dann wirklich erfolgreiche Jahre auch miterlebt. Und ich finde es halt besonders bitter bei ihm, bevor wir ins Inhaltliche gehen, wie anders man auf seine Amtszeit schauen würde, wenn man einen dieser beiden Titel gewonnen hätte, den man knapp nicht gewonnen hat. Also ich erinnere mich da an die Fastenmeisterschaft. Am letzten Spieltag gegen Mainz die Nummer. Und dann natürlich Champions League Finale.
Ja.
Gut. Da war es jetzt nicht wahnsinnig knapp, aber trotzdem.
Und du warst ja da. 90 Minuten, die anders laufen und dann hast du die Möglichkeit.
Genau. Also wie anders man diese Amtszeit insgesamt auch betrachten würde. Das ist schon ein bisschen bitter, aber trotzdem ist es eine Ära, die da zu Ende geht.
In einem sehr offenen Gespräch sind Sebastian Kehl, Carsten Kramer und ich zu der gemeinsamen Überzeugung gekommen, dass im Sommer der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung gekommen ist. Damit sich beide Seiten darauf vorbereiten können, haben wir uns einvernehmlich auf eine sofortige Beendigung von Sebastians Tätigkeit verständigt. Ja, damit also diese Amtszeit beendet. Und er trat ja die Nachfolge von Michael Susi Zorc an, der natürlich der erfolgreichste Sportdirektor in der Geschichte des BVB ist und machte das eben jetzt unter der Leitung von Lars Ricken. Und wenn man jetzt auf die letzten Jahre schaut und dann darauf guckt, woran ist Sebastian Kehl gescheitert, dann glaube ich, muss man sagen, es ist sein Auftreten auf dem Transfermarkt, was glaube ich so das größte Problem war.
Wahrscheinlich schon. Also du hast jetzt gerade Lars Ricken schon so als seinen Chef von Anfang an bezeichnet.
Er wollte denselben Posten.
Genau, also das eine kam nach dem anderen. Die Beförderung von Lars Ricken kam später. Und das war ja schon so der erste Knackpunkt auch in dieser Amtszeit von Sebastian Kehl, weil er diesen Job ja eben auch gerne bekommen hätte oder bekommen wollte, nach allem, was man so hört. Und dann eben Lars Ricken ihn overliebt hat sozusagen. Und ja, der Transfermarkt, das Auftreten auf dem Transfermarkt war insofern enttäuschend. Ich meine, da gab es ein paar gute Treffer, sind auf jeden Fall dabei gewesen, gar keine Frage. Aber wenn du dir die allgemeine Transferstrategie anschaust, dann hat sich die unter Kehl verändert. Und das kann man auch irgendwo nachvollziehen von diesem Verein, der jedes Jahr Transferplus macht unter Zorc, der immer wieder sehr, sehr spannende Talente holt, sie weiterentwickelt und für viel Geld verkauft. Diese Ausbildungsverein Mentalität wollte Kehl offensichtlich auch vor allem durch sein Agieren auf dem Transfermarkt so ein bisschen loswerden. Man hat viel mehr in gestandene Bundesligaspieler investiert. Man hat immer noch Talente geholt, auch teure Talente, die aber schon einen ganzen Schritt weiter waren, als zum Beispiel ein Sancho, ein Dembélé, ein Haaland damals, die schon halt bei großen Vereinen auch teilweise waren, wenn wir jetzt so auf Leute gucken wie Chukwuemeka zum Beispiel oder Kauto. Und da waren halt zu viele Transfers dabei, die eben nicht funktioniert haben, die den BVB nicht wirklich auf ein neues Level gehoben haben. Und ich würde sagen, was man halt grundsätzlich, vielleicht wollte man das auch so, aber was grundsätzlich passiert ist, ist, wir reden im US-Sport ja immer von Floor und Ceiling eines Vereins jetzt in dem Fall. Der Floor, also die Baseline an Niveau, wurde extrem angehoben, aber das Ceiling ist auch extrem runtergegangen. Das Gesamtpotenzial dieses Kaders wurde limitiert durch die Transfers, die Sebastian Kehl zu verantworten hatte.
Low risk, low reward, das klingt so sehr negativ, denn das sind ja gute Spieler, die geholt worden sind, aber eben zum Teil Spieler, wo du halt nicht erwarten kannst, dass die mit Mitte 20 nochmal den Schritt zu einem absoluten Weltklasse-Spieler machen. Und wenn man, ich glaube, wenn man dann insbesondere eben auf den letzten Transfersommer schaut, der ja eine der kuriosesten BVB-Saisons eingeleitet hat, die man so hat, denn wir gucken auf eine Saison, wo der BVB, wenn es jetzt nicht völlig verkehrt läuft, bei über 70 Punkten landet und trotzdem guckst du drauf und sagst halt, Fabio Silva, Chukwuemeka, Kauto, der natürlich jetzt erst diesen Sommer so teuer war, Joe Bellingham, wo man sagen muss, im Verhältnis war der, wenn er den Namen nicht trägt, zu teuer für das, was er bis jetzt gegeben hat. Kannst du ganz klar sagen, war ein schlechtes Transferfenster letzten Sommer. Die Ergebnisse auf dem Rasen allerdings, die sind ja vollkommen in Ordnung. Und deshalb muss man, glaube ich, nochmal einen Schritt weiter zurückgehen und auch auf so andere, kleinere Dinge gucken, wie zum Beispiel, dass er, ja, zum Beispiel mit Sabitzer und Süle massive Verträge rausgegeben hat, ja, für Spieler, die keine große Rolle spielen. Er hatte ein paar Transfers, für die er wenig konnte. So Sebastian Allaire, dass der schwer erkrankt, da kann man ihm in meinen Augen keinen Strick draus drehen.
Aber es war ja auch so ein Spieler. Das, ja, war ja ein Spieler, den holst du, der ist ein etablierter, gestandener, ja, Spieler sozusagen.
Kam mit 28 oder sowas.
Genau, da ist das Entwicklungspotenzial nicht mehr so da, was sowohl die BVB-Fans als auch die BVB-Verantwortlichen über Kehl ja gewohnt waren aus den Jahren zuvor.
Ja, und dieses Ausbleiben von Spielern, die ganz große Fantasie in dir wecken, da, das ist so ein bisschen ein Thema gewesen. Es gab bestimmt auch ein paar, die das Potenzial gehabt hätten, ja, die auch nicht zum Trainer gepasst haben. Also
Das ist ja der nächste Knackpunkt. Wie hast du es gerade formuliert, das Ausbleiben von
Jungs, die dir so die ganz großen Träume geben. Ja,
ja, genau so. Weil du holst dann eben auch mit Niko Kovac einen Trainer, der das nicht bietet. Wenn du diesen Kader hast, mit dieser Art von Spielern, aber dann einen ultra attraktiven Offensivfußball spielst, glaube ich, schauen wir da ganz anders drauf.
Ja, das kann schon sein.
Und schauen wir auch deutlich
positiv. Das war ein großes Thema diese Saison.
Genau, weil du hast es gerade gesagt, über 70 Punkte, wenn die jetzt jedes Spiel gewinnen würden, theoretisch, würden die beste Bundesliga-Saison der BVB-Geschichte spielen können.
Ja, und das ja als fünffacher, sechsfacher Meister. Mindestens sechsfacher, ich weiß gar nicht, wie oft. Wahrscheinlich sogar.
Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Du hast nicht mehr diese Attraktivität, sei es durch Spieler oder die Art des Spielens. Und da hat Kehl natürlich eine gewisse Verantwortung zu tragen. Und da kannst du dann noch so solide, gute Ergebnisse erzielen. Ich glaube, du erreichst beim BVB halt mittlerweile nichts mehr, wenn du Zweiter wirst, sondern du willst eine Hoffnung haben, früher oder später aus irgendwelchen Gründen da ganz oben zu kratzen. Und das machst du nicht, wenn du einen soliden, guten, überdurchschnittlichen Bundesliga-Kader auf die Beine stellst. Weil dafür sind die Bayern auch wirtschaftlich zu weit,
ja,
weg.
Ja, Bayern haben. Es ist fast gar nicht fair, welche Erwartungen an den BVB herangetragen werden.
Die haben 300 Millionen Euro mehr, ja, Umsatz gemacht, die, ja, Bayern.
Ich habe jetzt schon mehrfach gesagt in den letzten Wochen, der BVB ist näher dran am Rest der Liga als am FC Bayern. Weißt du? Also, ja, der Abstand von Dortmund zu Bayern ist größer als der von Dortmund zu Leverkusen oder Leipzig oder wem auch immer. Und das heißt, der BVB muss per se einen deutlich besseren Job machen. Und das war für Sebastian Kehl jetzt nicht nur schwierig, weil er vielleicht nicht so das Diamantenauge ist, was die Supertalente betrifft, sondern eben auch, oder auch, weil er sich scheinbar mit Lars Ricken schon überworfen hat. Es gab Gerüchte, dass die eigentlich seit Monaten kaum noch miteinander sprechen zum Beispiel.
Ja, und das war ja mit Mislintat vorher auch schon, ja, relativ kompliziert. Mit Terzic hatte er wohl ja auch kein, ja, so hervorragendes Verhältnis. Also das scheint es auch intern immer wieder Probleme gegeben zu haben. Eine Sache noch zu den Transfers und ich meine, jemand wie Kehl in der Position muss ja nicht das Diamantenauge sein. Dafür hat man eine Scouting-Abteilung, aber du bist der.
Aber er wird dran gemessen, ne?
Genau, deswegen, es gab auch häufig, wenn wir jetzt zum Beispiel Transfers vom BVB kritisiert haben, gab es Fans, die gesagt haben, ja, der und der war ja kein Kehl-Transfer. Ja, aber er ist der den Hut aufhat. Er ist der die Verantwortung für diese Transfers tragen muss. Und dann ist es letztendlich egal, wer da jetzt mehr in welche Richtung irgendwie unterwegs war. Wenn er eben der Verantwortliche in dem Bereich ist, dann muss er die Verantwortung tragen. Aber mein Problem vor allem mit diesen Transfers, was, wenn du die jetzt alle nochmal so durchgehst, im Nachhinein, und das ist natürlich einfach mit Hindsight irgendwie jetzt dann zu analysieren, aber im Nachhinein muss man bei ganz vielen, fast allen eigentlich sagen, man hat einen Ticken zu viel bezahlt.
Ja,
und wenn du das konstant machst, ja, dann kommst du
hast
eben
du
dabei raus.
Hast du eine blöde Transferbilanz, dreimal Minus in vier Jahren.
Das genau.
Plus, und weil du Bellingham verkauft hast.
Genau, du hast immer noch gute Verkäufe auch dabei. Jamie Gittens hat ja auch nochmal ordentlich Geld reingebracht. Aber klar, Bellingham steht über allem. Aber
gerade wenn man auf den letzten Transfersommer schaut, war jeder einzelne Spieler ein bisschen zu teuer.
Ja, aber gerade nicht mal nur der letzte. Mhm. Würdest du mit dem Wissen, was du jetzt hast, für Maxi Bayer fast 30 Millionen bezahlen?
Ich muss aufpassen, Niklas hört vielleicht zu. Deswegen, der beißt mir in den Nacken.
Wenn ich dann nehmen wir einen anderen.
Aber ja, du hast natürlich recht. Ich finde auch, dass du vor allem auch die Transfers, ich gucke eben noch den letzten Sommer insbesondere, weil da war einfach viel, viel Teures mit dabei. Aber ja, es ist so durch die Bank, guckst du drauf und sagst, ja, also ein bisschen viel war das dann schon. Und die Transfers, die nicht zu teuer waren, weil immer Anton, Ciro Guirassy, die würde man, das klingt fast respektlos, aber das sind so No-Brainer-Transfers. Und natürlich ist Guirassy ein super Transfer mit dieser 18 Millionen Ausstiegsklausel,
ja, klar,
die er hatte. Jetzt ist es natürlich so, dass für Sebastian Kehl die Karriere weitergehen wird. Und der will ja das, was er beim BVB nicht bekommen hat,
ja,
den Sportvorstand.
Ja.
Und ich glaube, da könnte es vielleicht nach Hamburg gehen.
Ja, die suchen Sportvorstand. Braucht man den in Hamburg? Wäre jetzt so meine Gegenfrage, wenn ich sehe, was für eine gute Arbeit ein Klaus Koster da jetzt in letzter Zeit gemacht hat und was das für Früchte trägt. Aber ja, das wäre auf jeden Fall so in der Hierarchie die Position, die er haben möchte.
Geschäftsführersport. Ich muss mich da korrigieren. Ich bin der Wette, kommt da selbst durcheinander. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist bei Sportvorstand und Geschäftsführersport. Ja. Aber das will er haben.
Ich würde aber noch mal einmal einen Schritt zurücknehmen, bevor wir auf die Zukunft von Kehl gucken, weil was mich am meisten interessiert und was mein erster Gedanke war, als ich die Nachricht gelesen habe,
ja,
warum jetzt?
Weil es ist perfektes Zeitpunkt. Es ist doch ideal. Du hast jetzt die Winter, du hast jetzt die Länderspielpause. Du hast vorher schon die Personalentscheidungen Brandt, Emre Can, Niklas Süle, hast du alles getroffen. Und jetzt ist der Moment, wo du sagen musst, wenn wir das ernst meinen mit diesem Umbruch, dann muss der neue Sportdirektor die Chance haben, ein bisschen Vorlauf zu haben. Ich würde sagen, perfekter Zeitpunkt. Du gehst mit einem Sieg in die Länderspielpause und machst jetzt einen sauberen Schnitt. Ich fand's gut.
Ich find's auch gut, weil die Kaderplanung definitiv nicht nach der letzten Saison, nach dem letzten Saisonspiel losgeht, sondern lange vorher. Und wenn du da wirklich einen Neuanfang machen willst, und wir reden gleich über seinen Nachfolger, mutmaßlich, sehr wahrscheinlich einen Nachfolger, dann braucht er auch ein bisschen Vorlauf und dann ist es auch fair, das so zu lösen. Trotzdem, also du würdest jetzt behaupten, dass man sich jetzt trennt, stand schon lange fest, zumindest für Kramer und Ricken?
Ich hoffe nicht, weil dann hätten sie, das wäre schon ganz schön hinterlistig, wenn schon lange feststand.
Ja.
Aber ich fand es jetzt eine konsequente Entscheidung im Rahmen der letzten Wochen, wo die ersten Personalentscheidungen für die neue Saison vorangetrieben worden sind, fand ich schon in Ordnung. Ich glaube aber.
Ich finde, an der Theorie gibt es einen Haken.
Ja.
Weil die wichtigste Personalie ist offen wie ein Scheunentor aktuell.
Ich glaube, dass die überhaupt nicht offen ist. Ich glaube, Nico Schotterbeck ist weg. Ich bin wirklich eigentlich sicher, dass er weg ist.
Und jetzt kommt eine wirklich.
Weil ganz im Ernst, wenn der bei Dortmund bleiben würde, hätte ich schon längst verlängert. Die werden 100% Champions League spielen nächstes Jahr. Was willst du mehr vom BVB, wenn du bleiben möchtest? Dann hätte er schon längst verlängert, sag ich.
Aber dann hätte er auch schon längst sagen können.
Ja, aber er will sich ja nicht unbedingt machen.
Also irgendwie mein Bauchgefühl, ist wirklich reines Bauchgefühl.
Reine
Spekulation.
Ja.
Ich glaube, es hängt irgendwie mit dieser Schlotterbeck-Geschichte zusammen.
Glaubst du, dass irgendjemand anderes ihn jetzt in die Verlängerung eintütet? Das wäre crazy.
Ich glaube, dass es intern da irgendwelche Probleme gab.
Mhm.
Ob, keine Ahnung, vielleicht ist Schlotterbeck auch einer von den offensichtlich vielen Alpha-Tieren, die nicht so gut mit Kehl können.
Mhm.
Keine Ahnung. Oder dass man sich intern nicht so richtig einigen konnte, was man zum Beispiel einem Nico Schlotterbeck alles anbietet. Stichwort Ausstiegsklausel.
Oder ja. So.
Weißt du, dass es da irgendwie interne Reibung gab. Und dass man, bevor man jetzt Gefahr läuft, wirklich, dass das daran scheitert, dass eine Verlängerung, eine mögliche Verlängerung von Schlotterbeck daran scheitert, dass Kehl im Verein ist, dass man jetzt sagt, okay, wir probieren es nochmal ohne ihn.
Das fände ich wild, weil dann gibst du natürlich auch darüber dem Spieler so, also dann ist es wieder ein Machtkampf, so wie einst es hieß, es ist Hummels versus Terzic, diesen Machtkampf, ne? Und das ist dann wieder so eine Neuauflage davon. Ich weiß es nicht.
Aber es ist so ein Also es kam für mich halt so überraschend, ja nicht nur für mich, eigentlich alle, die auch viel näher dran sind als wir jetzt, sagen, das hat sich nicht abgezeichnet, dass man das jetzt macht. Und
dafür,
in meinen Augen muss es da einen Grund für geben, abgesehen davon, dem Nachfolger ein bisschen Vorlauf zu geben.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Sebastian Kehl weiß, dass er richtig Druck, Lars Ricken weiß, dass er auch richtig Druck hat und er das quasi jetzt mit einer guten Entscheidung sich selbst noch mal ein bisschen Benefit kauft, denn dessen Vertrag läuft 2027 aus, der darf erst im Sommer verlängert werden. Das ist nämlich so bei diesen, du darfst erst ein Jahr vorher verlängern.
Und der von Kehl wäre doch auch 27 ausgelaufen.
Und ich glaube, dass Lars Ricken, der für mich von außen sehr, sehr schwer zu bewerten ist, ich glaube, dass Ricken auch ein Problem ist. Und ich bin der Meinung, dass das so ein
Problem ist oder ein Problem hat.
Er ist ein Problem für den BVB, glaube ich, auf Sicht. Ich Ja, das ist einfach nur, es ist wirklich von außen, ich kann das nicht wirklich beurteilen, aber mein Bauchgefühl ist, dass Lars Ricken nicht dieselbe Führungspower hat, die der BVB in der Vergangenheit hatte und die sollte er ja schon eigentlich mitbringen in, auf dieser Position, aber ja, das ist für mich schwer einzuschätzen.
Ja, ist natürlich ein ganz anderer Typ auch als jetzt ein Aki Watzke, den man da
ja, aber
sehr lange
Zeit... Ja, der BVB braucht Leute, die mit Power vorangehen und ich finde nicht, dass Ricken so wirkt, als hätte er irgendwie so Power, weißt du?
Ja.
Das ist einfach, aber das ist nur ein Gefühl. Lass uns darüber reden, wer jetzt kommt.
Ja.
Denn das ist natürlich sehr, sehr interessant. Es ist Nils Ole Boog von Elversberg höchstwahrscheinlich. Das heißt jetzt schon, es gibt also, eine Einigung. Und genau. Jetzt könnte man sagen, Nils Ole Boog, oh, das muss ja ein Norddeutscher sein. Nee, der ist 30 Minuten von Dortmund aufgewachsen. Das reicht für mich aber nicht als Stallgeruch, weil der hat ja mit Dortmund nichts zu tun.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig. Ja. In der Nähe aufgewachsen, ja, Dortmund-Fan wohl als Kind gewesen. Ja. Kann reicht sein. Nicht für Stallgeruch.
Ich weiß nicht, wie lange, wie doll
der Stall noch nie im Stall.
Aber genau, ja. Würde auch sagen. Und der kommt mit der wunderbaren Empfehlung von, dass er bei Elversberg natürlich Jahr für Jahr Spieler geholt hat, vornehmlich mit Laien, die sich dann richtig toll entwickelt haben. Also auch ein Nick Woltemade zum Beispiel hat seine ersten Schritte bei Elversberg gehen dürfen in der dritten Liga bei der Laie. Die große Kritik oder der größte Sorgenpunkt, der natürlich einem da einfallen dürfte, ist, jo, der kommt halt von einer super kleinen, von einem ganz, ganz kleinen Teilchen der zweiten Liga zum zweitgrößten Verein Deutschlands.
Ja, das ist ein großer Sprung, aber trotzdem, wenn sich jemand für so einen Posten empfohlen hat, dann ist er es und vor allem das, was ich gerade angedeutet habe. Ich glaube schon, dass man mit dieser grundsätzlichen Transferstrategie beziehungsweise auch dem Selbstverständnis, mit dem Kehl den BVB verstanden hat, nicht so zufrieden war und wieder, nennen wir es zurück zu Ausbildungsverein klingt irgendwie so negativ
wir
und klingt
aber,
nach einem Rückschritt, ja. Aber dass du wieder das Ceiling erhöhst, ja. Und das ist in meinen Augen genau der richtige Ansatz, wieder zu sagen, okay, wir holen hier jemanden, der bewiesen hat, ein gutes Händchen dafür zu haben, Talente zu entdecken und zu verpflichten, bevor sie diesen Schritt machen, dass du einen Sancho für 20 Millionen zu verpflichten, ist was anderes als einen Spieler wie Chukwuemeka, der auch schon in der ersten Mannschaft von Chelsea gespielt hat, für 20 Millionen zu holen. Das Potenzial ist einfach ein größeres. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, die Bayern sind so weit weg, du musst Wagnisse eingehen,
du musst
auf dem Transfermarkt. Und du musst vor allem, und da finde ich es ganz spannend, was Kramer, ich glaube, in der Welt am Sonntag gesagt hat. Früher waren wir im Kampf um Top-Talente vielleicht einer von zwei oder drei Vereinen. Mittlerweile ist dies ein Geschäftsmodell von vielen. Wir müssen schneller, wacher sein und ambitionierter werden. Und das ist für mich auch eine solche Nackenklatsche in Richtung Kehl. Schneller, wacher und ambitionierter sein.
Ist knackig, ist eine knackige Ansage.
Und wenn man das bedenkt, das hat er, ich weiß gar nicht, wann er das gesagt hat, aber auf jeden Fall vor diesem vergangenen Wochenende, dann macht diese Verpflichtung von Boog in meinen Augen auch komplett Sinn, der ja auch als sehr vernetzt gilt im deutschen
Fußball. Gerade in Deutschland soll es super sein. Die große Frage ist halt international. In Deutschland hat auch Niklas, der ja eine Geschichte hat, eine Vergangenheit mit einem professionellen Scout, und der hat ihm auch immer wieder gespiegelt. Das ist einer der wenigen Sportdirektoren, die du immer in deutschen Stadien siehst.
Ja.
Ich habe mehrfach gelesen, dass er toll vernetzt in Deutschland sein soll. International ist die große Frage. Ich glaube, eine Sache darf man nicht unterschätzen.
Ja.
Du brauchst jetzt halt auch jemanden, der bereit ist, sich unter Ricken einzusortieren. Weil es gab ja kurz 100%. Gerüchte darum, dass Krösche die Kehl-Position übernehmen könnte.
Nein,
und da muss man halt sagen, das macht er nie im
Krösche
Leben.
Krösche übernimmt, wenn, die Rickenposition.
So ist es, ja.
Also das steht, glaube ich, nicht zur Frage. Ich glaube, Rosen.
Und
so eine Rosen wäre noch so eine Option gewesen von Hoffenheim.
Aber by the way, Boog Krösche, das wäre schon Power von, wenn sie das...
Und das würde beides ja in diese gleiche Kerbe schlagen.
Ja.
International nicht. Aber was war auch ein Problem, jetzt gerade mit Blick auf das letzte Transferfenster, du kannst nicht fünf Spieler aus der Premier League holen von...
Ja, also nur Premier League oder die Bundesliga-Spieler, die so...
Die naturgemäß ein bisschen überteuert sind.
Ja.
Wo du einfach einen schlechten Umrechnungskurs hast, sozusagen.
Weil die es einfach gewohnt sind, dass eigentlich alles 40 kostet. Wenn du da ein Angebot mit 20 kommst, dann sage ich schon erstmal, wen willst du haben? Unseren Equipment-Manager?
Und wir haben jetzt ja nur vor allem auf die Transfers geschaut, aber es geht ja darum, auch wie du einen Kader zusammenstellst und wie teuer dieser Kader ist, was du für Verträge rausgibst. Und da gab es ja einige Probleme, weil das natürlich auch dazu geführt hat, dass die Durchlässigkeit zwischen Jugendbereich und Profimannschaft beim BVB noch undurchlässiger wurde, noch schwieriger wurde für Talente da durchzukommen. ich meine, dieses Jahr ja auch nur notgedrungen, weil man nicht genügend Innenverteidiger verpflichtet hat und sehenden Auges in diese
eine Entscheidung, Diskrepanz. Die Sebastian Kehl ja auch dann kurz vor Ende der Transferfenster nochmal quasi erklärt hat, dass er das für den richtigen Weg hielt und im Nachhinein sah das auch nicht gut aus, muss man klar sagen.
Da mit Bog jemanden zu holen, der es gewohnt ist, mit weniger zu arbeiten als die Konkurrenz, dementsprechend auch weiß, wie man vielleicht einen qualitativ ebenbürtigen Kader zusammenstellt, ohne Gehalt zu zahlen wie andere, slash in dem Fall der FC Bayern, das ist schon sehr, sehr spannend und geht in meinen Augen in die richtige Richtung.
Mit Kaua Prates und Justin Lerma kommen jetzt zwei 18-jährige Talente aus Südamerika. Die sind schon fix für den kommenden Sommer. Die gelten beide als große Talente. Und
auch schon einfach 16 Millionen jetzt schon wieder
ja, auf so der Rolle stehen hat. Ne? Wobei man auch sagen muss, 16 Millionen sind ja das, was früher so 10 waren vielleicht. Oder irgendwie so. Ne?
Ja, aber der eine kommt doch schon wieder für 12. Ja, ja.
Also, das ist nicht günstig, aber ich es ist ein klarer Schritt wieder in die Richtung zu Talenten.
Ja.
Und ich würde sagen, wenn wir die Personalie Lars Ricken mal so in An- und Abführung setzen, gucken wir mal drauf im Sommer, finde ich, macht der BVB in den letzten Wochen einiges richtig, auf was so Personalentscheidungen betrifft. Und ich glaube, auch diese Entscheidung für Nils-Ole Boog und jetzt in dem Fall gegen Sebastian Kehl
überfällig.
Überfällig und ich glaube, richtig.
Ja, also für mich fast zu spät. Ich meine, wir haben schon in anderen Reactions, glaube ich, darüber gesprochen. Sein. Und wir haben auch generell schon mal über diesen Machtkampf gesprochen. Das war, als Missling hat, glaube ich, raus, raus ist. Da und haben übrigens, wir schon
wenn du, dann einen Satz noch, ne? Wenn da eine Person immer wieder in Machtkämpfen drin ist, wie ein Lars Ricken. Irgendjemand hat mal
gesagt. Oder Kehl.
Ja, ich meine aber jetzt Lars Ricken, weil der ist ja wohl scheinbar auch immer wieder in irgendwelchen.
Der gewinnt ja zumindest mal.
Schon. Aber weil er halt auch der Geschäftsführer ist, ne? Das jetzt ist quasi derjenige, der, wenn der starke Untergebene hat, das ist ja für ihn blöd. Die sollen dann lieber gehen. Also ich bin mir bei Ricken wirklich gar nicht sicher. Aber das sollen die Dortmund-Fans gerne in den Kommentaren einschätzen.
In meinen Augen war es zum Scheitern verurteilt. Und ich glaube, ich habe es auch so ähnlich damals formuliert. Natürlich wissen wir nicht, wie jemand wie Kehl damit umgeht, wenn jemand, der nominell erstmal unter ihm ist, dann sein Vorgesetzter wird.
Ja.
Mit dem man ja auch persönlich eine lange Vergangenheit hat. In dem Moment war das Ganze nicht zum Scheitern verurteilt, ist vielleicht ein bisschen groß formuliert, aber wirklich stand auf wackeligen Füßen, beziehungsweise das Fundament war jetzt für eine erfolgreiche Zusammenarbeit nicht so da, wie man sich das vielleicht wünscht.
Ich glaube auch, und ich glaube, damit haben wir alles Wichtige zu diesem Thema für den Moment einmal angesprochen.
Ja, also mich würde wirklich die Meinung von BVB-Fans da interessieren, weil wir sind jetzt ganz klar der Meinung, okay, nachvollziehbar, teilweise vielleicht sogar überfällig, kann man verstehen und auch ein guter Zeitpunkt. Ich kann mir vorstellen, dass es auch welche gibt, die das vielleicht ein bisschen anders sehen.
Ja, ich glaube halt, dass es durchaus auch Leute gibt, die Etage höher eben gucken und sagen, war der denn überhaupt das Problem? Aber ich finde, also mein Eindruck ist wirklich, wenn man sagt, wir sind jetzt im März angekommen und es ist so, wie es ist, dann war das der letzte richtige Zeitpunkt mit der Länderspielpause, ist die letzte in diesem Jahr, die letzte große Unterbrechung in dieser Saison. Das war der Moment für mich.
Ja, ich finde, bei Sportdirektoren ist sowas halt nicht so ganz entscheidend. Deswegen bin ich auch noch mehr über den Zeitpunkt gestolpert, weil es ist kein Trainer, der jetzt am Montag das Training führen muss.
Aber eine Kaderplanung hilft schon auch, wenn du nicht
erst. Je früher, desto besser. Aber die Länderspielpause ist in meinen Augen relativ irrelevant.
Ja, weiß ich nicht. Kannst aber mit vielen Leuten reden, die jetzt in dieser Zeit nichts auch zu tun frei haben. Ne?
Ja.
Also zum Beispiel hat die Eintracht eine Woche freigegeben, den Jungs. Da haben jetzt alle Leute Zeit für diverse
und Gespräche. Und man muss auch dazu sagen, dass die Tabellen oder generell die sportliche Situation es begünstigt. Du bist 11 Punkte, hast 11 Punkte Vorsprung vor einem Nicht-Champions-League-Platz und in den anderen Wettbewerben ist auch alles entschieden. Deswegen, du hast so ein bisschen diesen Puffer und kannst jetzt schon frühzeitig vorausschauen.
Sebastian Kehl kann für den Rest seines Lebens auf die Tabelle tippen und sagen, hier wurde ich übrigens gefeuert, an diesem Zeitpunkt, als der BVB immer noch komplett die Chance hatte, die beste Saison nach Punkten in der Bundesliga-Geschichte
zu haben. Ja, einen Namen haben wir hier noch nicht genannt in Bezug auf Kehl Amtszeit. Das ist auch der Mann, der Nuri Sahin eingestellt hat. Ne?
Ja, das ist stimmt. Ja. Nee, also ich glaube auch, Sebastian Kehl hat die Chance bekommen. Und es war jetzt kein Job, wo man sagen kann, Junge, du hast den Verein ruiniert.
Nein.
Aber du hast auch nicht, glaube ich, den Verein weiterentwickelt, wie es sich manche Leute
erhofft. Genau, er hat ihn vor allem in eine Richtung gelenkt, mit der man sich so ein bisschen festfährt und wie gesagt.
Und trotzdem geht damit eine BVB-Ikone von Bord und da bin ich mir ganz, ganz sicher, das wird er mit, ich glaube, über 700 Spielen in Schwarz-Gelb auch immer bleiben.
Auf jeden Fall.
Das war's von uns. Macht's gut.
Ciao.